Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat vor ein paar Wochen die Öffentlichkeit aufgeschreckt, als er das Gespenst von Kollektivierung und Sozialismus aus der Kiste holte. In diesem Magazin fragen wir mal danach, was passiert, wenn der Politik ein Schrecken eingejagt wird. Das Schreckgespenst, das die politische Ordnung stört. Karl Marx hat es als erster in den Raum gestellt, 1848, im Kommunistischen Manifest und mit dem berühmten Satz: Ein Gespenst geht um in Europa. Arno Ozzesek hat sich dieses Gespenst näher angesehen.
Um die Pointe vorwegzunehmen, das berühmteste Gespenst der politischen Geschichte, das Gespenst des Kommunismus, war gar kein Gespenst. Und sein Erfinder hat auch nie etwas anderes behauptet. Aber der Reihe nach. Im November 1847 traf sich in London der Bund der Kommunisten, eine revolutionärsozialistische Vereinigung mit internationalen Ambitionen. Man beschloss dort, das neue politische Programm des Bundes soll der Philosoph Karl Marx schreiben, auch bekannt als Herausgeber der Neuen Rheinischen Zeitung. Zurück in Brüssel griff Marx zu den Vorarbeiten seines Freundes Friedrich Engels, der seinerseits vom Frühsozialisten Moses Hess abgekupfert hatte, und lief zu intellektueller Hochform auf. Der Abgabetermin verstrich, Marx wurde zur Eile ermahnt. Aber als der Text fertig war, stand außer Frage, die Gründlichkeit hatte sich gelohnt. Das Kommunistische Manifest diente dem Bund als neues Programm, aber es war weit mehr. Nämlich eine scharfe Ansage an die industrialisierte Welt und die Profiteure des Kapitalismus. Sie lautete: Alles, was mit politischer Herrschaft, den Eigentumsverhältnissen und den Methoden des Wirtschaftens zu tun hat, muss sich ändern und es wird sich ändern. Denn die siegreiche Revolution des Proletariats, der welthistorische Umsturz, er kommt gewiss. Unverhohlen kündigte Marx an, was die Kommunisten vorhätten, das könne nur erreicht werden durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Inhaltlich ungeheuer, tiefsinnig, drohend ist das Manifest auch ein rhetorisches Meisterwerk. Und der berühmteste Clou ist der Auftritt des Gespenstes. Sarkastisch behauptete Marx, ein Gespenst gehe um in Europa, das Gespenst des Kommunismus, und alle alten Mächte, vom Papst bis zum deutschen Polizisten, würden dieses Gespenst jagen. Aber Gespenster, das musste Marx nicht groß betonen, gibt es nur in der Fantasie. Indem er ihnen Gespensterjagd unterstellt, macht Marx die Hüter der bestehenden Ordnung lächerlich, um drei Zeilen später selbstbewusst und ironiefrei auf Klartext umzuschalten. Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. Marx gibt den Klassenfeinden also zu verstehen: Der Kommunismus, der euch gespenstisch vorkommen mag, ist längst blanke Wirklichkeit und sein Werk wird es sein, eure Herrschaft abzuschaffen. Das Kommunistische Manifest erschien in kleiner Auflage pünktlich zu den revolutionären Ereignissen von 1848-49. Wie viele Menschen es damals in ihrem Kampf beseelt hat, weiß man nicht. Fest steht indessen, im Großen Ganzen siegten 1849 in Europa nicht die Revolutionäre, sondern die Reaktionäre. Zugleich wurde das Manifest immer berühmter. Am berühmtesten aber, neben dem Aufruf an die Proletarier aller Länder zum Schluss, der Gespenstersatz am Anfang. Das Gespenst des Kommunismus war als rhetorische Figur ein für allemal in der Welt, weil Karl Marx es hineingeboren hatte. Und seither geistert es als Drohkulisse durch die kapitalistische Ordnung der Dinge bis zum heutigen Tag. Wenn Kevin Kühnert die Überwindung des Kapitalismus und die Kollektivierung großer Konzerne fordert, wenn er beispielhaft die Enteignung von BMW in Erwägung zieht, dann wird das Gespenst des Kommunismus wieder lebendig. Und wieder verkündet es: Ich bin gar kein Gespenst. Ich bin vielmehr die Kraft, die alles umstürzen kann, was euch, den Herrschenden, lieb und teuer ist. Was aber war damals die Antwort auf das gespenstische Treiben? Es war die SPD. Die Sozialdemokraten halfen tüchtig mit, die Angst vor dem Schreckgespenst zu vertreiben. Heute müssten sich nach Lage der Dinge wohl die Grünen um diese Aufgabe kümmern.
Arno Ozzesek, ein Gespenst, das gar keins ist und trotzdem beunruhigt. Was passiert, wenn die Bevölkerung der Politik einen großen Schrecken einjagt? Genau 100 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx gibt es dazu eine interessante Geschichte aus dem Sommer 1948. Damals erfand angeblich Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft. Angeblich. Wie es wirklich war, hat der Historiker Uwe Fuhrmann erforscht, als er die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft genau untersuchte. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie dieser Markenkern der Bundesrepublik erfunden wurde.
Ja, das ist eine relativ interessante Geschichte, weil wir haben in den Nachkriegsjahren nicht nur in der CDU, sondern in der gesamten Bevölkerung die Überzeugung, dass der Kapitalismus sich historisch nicht bewährt hat. Und man suchte jetzt nach etwas Neuem. Und in der CDU spiegelte sich das so wider, dass dieser Zeitgeist in Worte gefasst worden sind, wie viele mögen das kennen aus dem Ahlener Programm, der Sozialismus aus christlicher Verantwortung, das sozusagen das gültige Programm der CDU in den Westzonen 1947 war. Die Entwicklung ging dann aber so weiter, dass 1948 wurde der Direktor für Wirtschaft, das ist der Vorläufer des Wirtschaftsministers sozusagen, der wurde abgelöst, das war Johannes Semmler, und dann wurde ein Nachfolger gesucht. Und dieser Nachfolger war dann schlussendlich Ludwig Erhard. Und der wurde aber vorgeschlagen und gepusht von der FDP und von den Wirtschaftsliberalen innerhalb der CDU. Und das war kein Geheimnis, schon gar nicht für die Amtsträger, dass er nicht den Sozialismus aus christlicher Verantwortung und auch nicht aus anderer Verantwortung wollte und auch nicht mehr die Bewirtschaftung und Preisregulierung, sondern die freie Marktwirtschaft mit allem, was dazugehört. Das war sein Programm und dafür ist er gewählt worden.
Also das heißt, ein klassischer Liberaler, ein harter Liberaler.
Das würde man heute so sagen, ja. Was das Jahr 1948 angeht, haben wir die Situation, dass Wirtschaftspolitik zunächst vor allem Preispolitik war. Wir hatten vorher ein Bewirtschaftungssystem, das heißt, es gab Festpreise, es gab Bezugsscheine. Der eigentliche Verteilungsmechanismus war nicht Kaufkraft. Und das ist mit der Währungsreform am 20. Juni 1948 aufgehoben worden. Von Erhard, aber mit einer parlamentarischen Mehrheit. Auch die SPD hat in der zweiten Kammer diesem Leitsätzegesetz zugestimmt, was in erster Linie erstmal Erhard dazu ermächtigt hat, diese Preise freizugeben oder viele wichtige Preise. Und das hat er auch getan, und zwar sehr, sehr schnell und sehr, sehr umfangreich. Die Folgen für die Bevölkerung waren Preissteigerungen. Lebensmittel, Textilien, Schuhe. Das waren die Zeitsachen, wo es wichtig war. Und die hatten Preissteigerungen. Das waren zuerst erst 20%, dann 50%. Und das war ganz schnell 100, 150, 200%. Bei Eiern ging das bis zu 1000 oder 2000% Preissteigerungen nach der Währungsreform. Die Bevölkerung hat das bemerkt, natürlich. Und hat das auch nicht stillschweigend hingenommen. Vor allem auf den Wochenmärkten, die damals ja noch eine zentrale Versorgungsfunktion hatten. Also es gab nicht Bio-Company und Aldi, sondern es gab den Wochenmarkt. Es gab Kartoffelschlachten, es gab Eier.
Schlachten?
Ja, das sind jetzt Zitate aus Zeitungen. Wenn die Preise zu hoch waren, wurden Eierstände umgeschmissen und mehrfach mussten Polizeikommandos sozusagen diese Unruhen beenden auf Wochenmärkten.
Gab es Streiks?
Genau, das war die nächste Phase. Die Gewerkschaften haben eine Kampagne entwickelt, die hieß Herunter mit den Preisen. Danach gingen die großen Proteste erst richtig los, also beziehungsweise die zentraleren. Und das steuerte dann auch ganz stark schon auf den Generalstreik zu, der am 12. November 1948 stattgefunden hat.
Generalstreik?
Generalstreik, ein eintägiger Generalstreik. Das war die zweite Gelegenheit, wo im Parlament ein Misstrauensantrag diesmal gegen Ludwig Erhard und gegen seinen Chef sozusagen Hermann Pünder gestellt worden ist.
Und ist da aus dieser Reaktion der Bevölkerung mit dem Generalstreik schließlich, ist daraus dann plötzlich etwas entstanden, wo man gesagt hat, wir müssen etwas anders machen, als der Erhard das jetzt so macht? Wir müssen ein anderes Leitbild entwerfen.
Ja, das erste Mal im öffentlichen Diskurs sagt Ludwig Erhard das in seiner Verteidigungsrede beim ersten Misstrauensantrag. Da sagt er das so dahin, dass er ja eine soziale Marktwirtschaft betreiben möchte und dass das Beste für alle wäre, schweigt dann aber danach, monatelang. Aber seine politischen Gegner nehmen diesen Begriff auf und treiben damit ihn vor sich her.
In der CDU oder von der Opposition, also von der in der SPD?
Wir haben den wirtschaftspolitischen Gegenspieler von Erhard, Erik Nölting heißt der. Die hatten viele bekannte Zusammentreffen, wo sie sich duelliert haben, so hieß es in der Presse. Und der hat das aufgegriffen, der war von der SPD. Und dann haben wir das auch in den Schriften vom DGB, also vom Gewerkschaftsbund.
Das heißt, dieses wirtschaftspolitische Leitbild, soziale Marktwirtschaft, entsteht dadurch, dass Erhard den Begriff mal in den Raum stellt und seine Gegner von links ihn aufgreifen und dadurch ich sag mal, Erhard und die CDU-Wirtschaftspolitik unter Druck setzen.
Das haben wir in den Monaten September, Oktober und November 1948, genau diese Konstellation. Die wird aufgelöst, dadurch nicht, dass Erhard das aufgreift, sondern Hermann Pünder, das ist sozusagen formell der höchste Amtsträger, CDU, und Chef von Ludwig Erhard. Und der macht so eine Art Regierungserklärung am 10. November zum Generalstreik und sagt dort, wir hätten ja schon immer eine soziale Marktwirtschaft angestrebt und betrieben, was nachweislich falsch ist. Aber damit macht er soziale Marktwirtschaft zum Regierungsprogramm. Und in den folgenden Wochen treibt er das auch noch weiter voran. Und Ende Februar springt dann Ludwig Erhard auf diesen Zug. Ende Februar 1949, ganz genau, springt Ludwig Erhard dann auf diesen Zug auf und versucht sich auch da programmatisch anzunähern und Ideen zu entwickeln. Seine eigentliche Überzeugung, dass der Markt alles regelt, bleibt. Aber er nimmt dieses Schlagwort von der sozialen Marktwirtschaft auf und macht es sich zu eigen. Und im Juni oder Juli 1949 denkt er schon, und ich glaube ihm das auch, denkt er schon, dass er das erfunden hat, was aber nachweislich nicht der Fall ist.
Uwe Fuhrmann über die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft. Sein aufschlussreiches Buch hat den Titel Die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft 1948-49. Es ist erschienen in der UVK Verlagsgesellschaft, hat 359 Seiten und kostet 39 Euro. Wie reagiert die Politik, wenn ihr ein großer Schrecken eingejagt wird? Mit dieser Frage blicken wir jetzt mal auf eine sehr konkrete und lokale Geschichte. In West-Berlin entwickelten Stadtplaner an den Universitäten in den 70er Jahren Konzepte, um den fortschreitenden Abriss schöner Altbauten zu stoppen. Das Stichwort war behutsame Stadtsanierung. Doch der Berliner Senat war betonhart, die Stadtplaner hatten keine Chance, die Abrissbirne zu stoppen. Dann brachte um 1980 die Hausbesetzerbewegung die Politik in Not oder man könnte auch sagen auf Trab. Thilo Schmidt erzählt, was damals passierte.
Die Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg. Bevölkert von Menschen jeglicher Couleur, ein Geruch von Döner und Cannabis liegt in der Luft. Oben auf der Hochbahnbrücke rattert die U-Bahn-Linie 1, unten steht der Feierabendverkehr mehr als er fährt. Zu Westberliner Zeiten in den späten 70er und beginnenden 80er Jahren, der Wohnraum war knapp, wurden hier massenhaft Altbauten entmietet, um abreißen und neu bauen zu können. Eberhard Diepken, der spätere regierende Bürgermeister, war damals Fraktionsvorsitzender der CDU.
Das war die Modernisierung der Stadt, Luft, Licht und es hatte auch etwas damit zu tun, dass die Bevölkerungsentwicklung in Berlin nicht expandierte. Das waren die Hintergründe. Und dann gab es andere Zuwanderung, die auch wiederum politisch gesehen werden muss, weil ja ein Großteil der Fundamentalopposition aus dem Westen Deutschlands nach Berlin kam und das etwas zu tun hatte, danach ja auch mit der Hausbesetzerszene.
Es waren Studenten, Aussteiger, Alternative, Punker, westdeutsche Wehrflüchtige und Totalverweigerer, auch Junkies, die leerstehenden Häuser besetzten und anfingen, sie wieder instand zu setzen. Manche Besetzungen wurden zunächst geduldet, andere geräumt. Es kam zu Großdemonstrationen, Ausschreitungen und zum Einsatz massiver Polizeigewalt. Anfang der 80er Jahre war die Hausbesetzerbewegung in West-Berlin und ganz Westdeutschland eines der großen Themen der Politik. Mit dem Ergebnis, viele Altbauquartiere, die schon dem Abriss geweiht waren, blieben erhalten. Es war der Rechtsbruch, der zivile Ungehorsam, der das bewirkt hat.
Aus Distanz analysiert, dann hat die Wohnungsnot bestimmte Fragen dabei, auch politische Radikalisierung bis hin zum Rechtsbruch zur Hausbesetzung, hat diese Entwicklung hin zu der Entscheidung, Instandsetzung vor Sanierung, also gegen Abriss, natürlich befördert.
Uwe, 66 Jahre alt, lange graue Haare, Fuck-AfD-T-Shirt, war einer der Besetzer der leerstehenden Schrippenkirche im Stadtteil Wedding, einer ehemaligen diakonischen Einrichtung für sozial Benachteiligte. Waren die Besetzer für die Westberliner Bevölkerung Chaoten, Kriminelle, Gesocks?
Ja, teils, teils. Also für einen großen Teil schon, aber es gab auch kleinere Gruppen, die das eher als positiv empfunden haben, weil wir hatten in der Schrippenkirche auch ein Café gehabt für Anwohner. die sich da dann halt getroffen haben. Also die sich finanziell nichts leisten konnten, die da ihre sozialen Kontakte hatten. Von daher, uns hat es auf der anderen Seite auch ja nicht so dolle interessiert, wie uns andere gesehen haben. Uns war wichtig, dass wir das machen konnten, was wir machen wollten.
Angesichts der Wohnungsnot und auch, weil es auch Anfang der 80er Luxussanierungen und Umwandlung von Wohnraum in Eigentum gab, waren die Hausbesetzer nicht ganz allein. Dass sie sich am Eigentum anderer vergriffen, wurde oftmals unterschwellig unterstützt.
Wenn welche so ein Haus, was total in Ordnung ist, ohne bauliche Mängel, mit Großküche drin und so alles Mögliche, Heizungs, alles komplett, Sanitär auch komplett. Wenn das abgerissen werden soll, dann haben wir nicht das Gefühl gehabt, wir nehmen jemand was weg, sondern wir haben eher das Gefühl gehabt, wir bereichern den Kiez mit unseren Inhalten.
Das war praktisch das Böse, das waren im gewissen Sinn ja Verbrecher, weil das Eigentum anzufassen von jemand anderem und auch wenn es ein zerstörtes Eigentum ist, ist der größte Fehler, den überhaupt jemand begehen kann.
Franziska Eichstädt-Bohlich, damals Stadtplanerin und Architektin mit engem Draht zur Besetzerszene. Es kam zu einer Schlüsselszene im Häuserkampf, sagt die spätere Grünen-Politikerin.
Dazu gehörte eine besondere Aktion, nämlich in der Manteuffelstraße in Kreuzberg, wo, wie viel waren das, 4 Häuser nebeneinander besetzt waren, die vorher von dem Eigentümer Samok, also einer dieser berühmten Berlin-Abschreibungsgesellschaften, bewusst gezielt demoliert worden waren, damit der Regen reinkam, damit Dächer kaputt waren und also regelrecht aktiv an dieser Zerstörung gearbeitet worden war.
Berlin bereitete sich auf die internationale Bauausstellung 1987 vor. Dazu gründete der Senat 2 Gesellschaften, eine davon, die Altbau-IBA, schlug sich auf die Seite der Instandbesetzer und stellte sich gegen den Senat, ihren Auftraggeber.
Und die haben praktisch dann die Besetzer aktiv mit unterstützt und haben sich vor die Häuser gestellt, haben dann darauf bestanden, dass sie eine Bauausstellung nach ganz anderem Gusto machen dürfen. Und dieser Bruch, dass die gesagt hat, wir unterstützen erstens die Instandbesetzer und zweitens wir fordern, dass wir anders die Bauausstellung organisieren können, als der Senat es eigentlich als Auftrag gegeben hat. Das war eigentlich dann der Durchbruch.
Am 5. September 1983 unterschreibt der Bausenator den Sanierungsvertrag. Den Sanierungsträger, die Stadtbau, leitet Franziska Eichstädt-Bohlich. Viele Häuser werden legalisiert, die Bewohner erhalten Verträge, manche Häuser werden in Genossenschaften überführt.
Wir erneuern die Häuser, den Altbau, so im Bestand und die Menschen sollen da bleiben und wohnen bleiben können, wo sie sind. Und das war der wesentliche Wechsel, den dann nach und nach notgedrungen die Politik auch übernehmen musste und zum Schluss sogar begeistert übernommen hat.
Die behutsame Stadterneuerung gehört von diesem Moment an zur DNA Westberlins. Niemand stellt sie mehr in Frage. Auch Eberhard Diepke nicht, der 1984 erstmals regierender Bürgermeister wird.
Also die Phase der Nachkriegszeit, dass alles neu gemacht werden muss, dass abgerissen wird, dass man sich distanzieren will von Bestehendem, war zu Ende gegangen. Das gehört dazu. Und die Hausbesetzerszene hat verstärkt, weil sie auch zu dem Druck geführt hat, befriedende Lösungen zu finden.
An manchen Ecken Berlins, in Kreuzberg, Schöneberg oder im Wedding, sähe Berlin heute anders aus ohne die Hausbesetzer. Es wäre kaum wiederzuerkennen.
Es gab dann irgendwann in Berlin gab's über 160 besetzte Häuser. Die wären alle im Erdboden gleich gemacht worden, wenn es nicht die Besetzer gegeben hätte.
Der Schrippenkirche im Wedding, die Uwe mitbesetzt hat, hat das allerdings nichts genützt. Sie wurde geräumt und abgerissen. An ihrer Stelle wurde ein Parkhaus gebaut.
Wenn die erstarrte Politik aufgeschreckt wird. Thilo Schmidt erzählte, wie die Berliner Hausbesetzer Altbauten retteten und dem Konzept der behutsamen Stadterneuerung zum Durchbruch verhalfen.